Okay, ihr Lieben, weiter geht's. Na, das scheint aufzunehmen. Sehr schön. Danke. Okay, weiter geht's mit Nirvana und Leerheit und den Beweisen von Leerheit. Generell ist es im Buddhismus so, dass es bei all diesen Begriffen überaus viele Möglichkeiten gibt, sie aufzuteilen. Listen. Und wir hatten vorhin bereits kurz über die drei Level von buddhistischen Praktizierenden gesprochen und welche Art von Zuflucht sie nehmen. Wir hatten ebenfalls über die fünf Pfade gesprochen und nun kommen wir zur Nirvana und der Buddhaschaft. Was ist der Unterschied? Wenn wir den fünf Pfaden folgen, erreichen wir entweder Nirvana oder die vollkommene Erleuchtung, je nach unserer Motivation. Wenn unser Ziel ist, selber aus dem Rad des Leidens auszusteigen und wir uns darauf beschränken, dann werden wir nach erfolgreicher Praxis Nirvana erlangen. Und wenn wir mit dem Ziel praktizieren, die Erleuchtung zu erlangen, um alle anderen Wesen zu befreien, dann werden wir zu einem Buddha. Und es ist wichtig, diese klare Unterscheidung zu treffen. Oftmals ist in den Texten unklar, welche Erleuchtung gemeint ist, weil es kann beides gemeint sein. Und deswegen gibt es diese Schlüsselworte wie völlig oder wirklich erleuchtet. Das bezieht sich dann auf die Buddhaschaft. Diese Person hat Nirvana mit Bodhicitta erlangt und ist ein Buddha. Alle anderen sitzen in ihrem persönlichen Nirvana und müssen warten, bis Venerable Phil vorbeikommt und sie da rauslockt. Schauen wir uns die fünf Pfade noch mal genauer an. Der erste Pfad ist der Pfad der Ansammlung. Und hier kultivieren wir die Entsagung und wenn wir auf dem Mahayana-Weg sind, bereits Bodhicitta. Wir sammeln gutes Karma an. So viel Tugend und Verdienste wie möglich, um Fortschritte zu machen auf den Pfaden. Das geht nochmal in die Richtung von dem, was Petra gesagt hat. Es ist sehr schwierig, auch nur den ersten Pfad zu erreichen, heißt es. Und wie weiß man, ob man auf dem ersten Pfad ist? Durch Entsagung. Und hier ist die Definition aus dem ersten Kurs von Chetson Kapa. Wenn man Tag und Nacht unaufhörlich den dringenden Wunsch hat, das Leiden zu beenden, aus diesem Rad des Leidens auszusteigen. Der zweite Pfad ist der Pfad der Vorbereitung. Das ist die Vorbereitung, um die Leerheit direkt zu sehen. Wir studieren und meditieren über die Leerheit, um ein größeres Verständnis dafür zu erlangen. Der erste und der zweite Pfad überlappen sich. Wir können uns bereits intellektuell mit der Leerheit beschäftigen und sind trotzdem noch dabei, unsere Entsagung zu entwickeln. Dann folgt der dritte Pfad, die 20 Minuten Einheit mit der Leerheit. Darüber haben wir in unserer Tradition schon sehr viel gehört, weil wir das große Glück haben, einen solch verwirklichten Lehrer zu haben. Der vierte Pfad ist der Pfad der Gewöhnung. Wir nutzen die Erfahrung der Leerheit, um unser Leben zu verändern und trainieren auf dieser starken Basis unseren Geist darauf, die Wirklichkeit aller Dinge zu verstehen, auch wenn sie uns anders erscheinen noch. Und Nummer 5 ist der Pfad des Nicht-mehr-Lernens. Abhängig von unserem Weg, Hinayana oder Mahayana, bedeutet das eben die Erleuchtung, die völlige Erleuchtung oder das persönliche Nirvana. Und heute sprechen wir mehr über Nirvana. Was ist Nirvana? Wie erschaffen wir unser Nirvana?
Beendigung aller Geistesgifte.
Genau. Nirvana ist die dauerhafte Beendigung allen Leidens, aller Geistesplagen. Und ihr persönlich erreicht den Zustand der Glückseligkeit dauerhaft. Die offizielle Definition lautet: Nirvana ist die permanente Beendigung, in der aufgrund einer individuellen Analyse alle Geistesgifte in ihrer Gesamtheit beseitigt sind. Also sowohl bei der vollständigen Erleuchtung als auch beim Nirvana wird das persönliche Leiden dauerhaft beendet. Der Unterschied liegt in dem, was danach kommt. In beiden Zuständen erreichen wir persönliche Glückseligkeit. In der Buddhaschaft wird das erweitert, um die Aktivität allen anderen Wesen zu dieser Glückseligkeit zu verhelfen. Und nochmal, wenn wir sagen Geistesplagen oder Geistesgifte, das klingt so weit weg von mir. Also das kann man vielleicht so schlecht zuordnen zu dem, was in jedem Moment in unserem Kopf abgeht. Ja, das klingt zu groß auch. Was damit gemeint ist, ist jeder Gedanke, der unseren Frieden stört.
Ja. Klesha, ist das das gleiche?
Ja, genau, das ist das Sanskrit-Wort, genau, Kleshas. Jeder Gedanke, der unseren Frieden stört, jede Bewegung des Geistes, die negativ ist, die uns plagt, die uns unglücklich macht, die uns traurig macht oder aggressiv oder eifersüchtig, ist ein Muffel. Also ist eine Geistesplage. Die Definition von Nirvana ist die permanente Beendigung, in der aufgrund einer individuellen Analyse alle Geistesgifte in ihrer Gesamtheit beseitigt sind. Das habe ich jetzt wiederholt. Und was könnte da mit individueller Analyse gemeint sein?
Direkte Erfahrung der Wahrheit.
Genau. Damit ist gemeint, dass man durch die Erkenntnis der vier Arya-Wahrheiten, die man auf dem dritten Pfad erlangt, ein Geistesgift nach dem anderen eliminiert. Um die Leerheit zu sehen, müssen wir in der Lage sein, mehrere Stunden zu meditieren, um uns auf ein Objekt fokussieren zu können. Das nennt man Shamatha. Und dabei ist es uns möglich, mit unserem Bewusstsein in ein höheres Reich zu dringen. Und dort geschieht diese nicht konzeptionelle Erfahrung der Leerheit. Das dauert diese berühmten 20 Minuten. Und dann hat man das Gefühl, dass man wieder aus dieser höheren Realität hinabsinkt, runterkommt. Und in den nächsten 24 Stunden folgt eine Reihe von tiefen Erkenntnissen. Alles ist Leiden. Jedes einzelne Ding, das in unserem Reich existiert, in diesem Reich, dem trügerischen Reich. Und du siehst die Ursachen des Leidens. Das ist die zweite tiefe Erkenntnis danach. Und diese Ursache des Leidens sind nichts anderes als unsere Geistesgifte. Und in dem Moment realisierst du, dass diese Geistesplagen jeden einzelnen Moment des Leidens in unserem gesamten Leben verursachen. Drittens, du siehst das Ende des Leidens, also deine eigene Buddhaschaft auf dem Mahayana-Weg. Und du siehst die Ursache für das Ende des Leidens. Und das ist der Pfad. Das sind die vier Arya-Wahrheiten. Und auch das wisst ihr schon, fälschlicherweise werden die auch manchmal als edle Wahrheiten übersetzt. Die individuelle Analyse bezieht sich also auf die Erkenntnis der unterschiedlichen Aspekte dieser vier Arya-Wahrheiten nach der direkten Wahrnehmung der Leerheit. Ist das Tempo okay oder?
Ja, ein bisschen langsamer.
Bisschen langsamer. Okay. Okay, also nochmal, um Nirvana zu erreichen, müssen wir als erstes verstehen, was Nirvana ist, nämlich das Beenden unserer Geistesplagen. Und dazu müssen wir verstehen, was diese Geistesplagen verursacht und wie wir diesen Prozess stoppen können. Und erst wenn wir die Leerheit direkt sehen, erlangen wir eine klare, reine und unumstößliche Erkenntnis dieser vier Wahrheiten. In unserem Geistesstrom haben wir ein Lager und das ist jetzt eine der vier Schulen, nämlich die Nur-Geist-Schule. Ein Lager von geistigen Eindrücken bzw. von karmischen Samen. Die wurden erschaffen durch unsere Handlungen, durch Worte und Gedanken. Jede Bewegung des Geistes hinterlässt einen solchen subtilen Eindruck, der unseren Geist prägt. Während wir uns beobachten, wie wir etwas tun, entsteht dieser geistige Eindruck in unserem Geisteskontinuum. Und diese Prägung erfahren wir später, wenn der Same reift, als Realität. Wenn wir uns anderen gegenüber aggressiv verhalten, dann entsteht eine geistige Prägung, die nach einiger Zeit als karmischer Same reift, ein mentales Bild projiziert und uns zwingt, im Außen Aggressivität zu erleben. Die Samen bleiben in unserem Geistesstrom zusammen mit Zillionen anderen Samen. Und zu einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt reifen sie in ein Resultat. Jede Wahrnehmung, die wir haben, ist das Reifen in einer bestimmten Anordnung von karmischen Samen. Wenn wir also einmal tief verstanden haben, wie Karma funktioniert, wie wir unsere Realität erschaffen, dann werden wir natürlicherweise alles daran setzen, karmische Eindrücke zu erzeugen, die eine gute und schöne Welt projizieren. Unsere zukünftige Glückseligkeit. Mit unseren Gedanken, Worten und Handlungen Eindrücke in unseren Geist zu prägen, die uns eine glückliche Zukunft erschaffen. Und dabei sollten wir uns nochmal an die 5 Skandhas erinnern. Das sind die Haufen. Ich finde Haufen immer so uncharmant. Anhäufungen. Fand ich so ein bisschen. Also die 5 Anhäufungen, aus denen wir bestehen. Die sind. Kriegen wir sie noch zusammen?
Physiker?
Ja. Genau. Also der physische Körper, Beine, Arme, Haut und so weiter.
Mental Functions?
Die geistigen Funktionen, meinst du? Also der Hauptgeist, genau.
Awareness? Consciousness?
Eigentlich sind es Gefühle, die Emotions, und die Unterscheidungsfähigkeit. Genau. Also wir haben bisher den physischen Körper. Die Gefühle, das sind unsere sinnlichen und emotionalen Gefühle. Dann die Unterscheidung, die Fähigkeit, den Unterschied von Dingen zu erkennen. Das ist rot, das ist blau, das ist gut, das ist schlecht. Das ist wahrscheinlich die wichtigere Unterscheidungsfähigkeit. Und dann der Hauptgeist. Im Buddhismus unterscheidet man verschiedene Level des Geistes und der Hauptgeist meint vor allem unser Bewusstsein, die Sinne und die geistigen Funktionen, wie Ulrike sagte. Nachdenken, analysieren, erinnern, merken und so weiter. Und die 5. Anhäufung ist alles andere. Genau, der Rest.
Was gibt es denn da noch alles andere? Das Ich ist das, ne?
Ja, genau.
Die Vorstellung vom Ich. Das Konzept. Die ganzen anderen Mental Functions außer Gefühle und Unterscheidung.
Die sind eigentlich im Hauptgeist. Ne? Die ganz unsere geistigen Funktionen gehören eigentlich zum Hauptgeist.
Ich habe eine Frage zu dem Rest. Vorstellung von Ich, wenn ich mich vorstelle, dass ich leer bin, hat das damit was zu tun?
Die Vorstellung vom Ich, naja, die Vorstellung vom Ich, von einer kontinuierlichen Persönlichkeit, dieser Strom während dieses Lebens fällt darunter. Und nicht zwingend, ob du das jetzt als leer anerkennst oder nicht. Okay, also vor allem die Gefühle und die Unterscheidungsfähigkeit sind die beiden Skandas, die dazu führen, dass wir das Rad des Leidens immer wieder drehen. Und deshalb müssen wir gerade die beiden genau beobachten. Wir sagen, das mag ich und das mag ich nicht. Und darauf folgt eine Haltung und dann eine Handlung. Das möchten wir haben und das lehnen wir ab. Und natürlich reden wir hier über das ignorante Verhalten, das daraus folgt. Ja, also Ärger oder Begierde. Nirvana zu erreichen bedeutet, alle negativen Eindrücke zu beseitigen. Alle negativen karmischen Samen zu deaktivieren, sodass nur noch heilsame und positive karmische Samen reifen können. Alle Samen, die reifen, verursachen dann nur noch Freude und Glück. Sag.
Hier im Reading heißt es, Nirvana is the elimination of all negative imprints and seeds. Muss es nicht heißen, Nirvana is the result of the elimination? Also die Frage
Ist,
eliminiert das Nirvana das oder musst du es vorher eliminiert
haben? Du musst es, genau, ist das Resultat.
Dann muss
genau.
Das heißen, is the result of the elimination.
Ja, ja. Ja. Und das kann auch nicht, weil es gibt ja noch Nirvana mit Something Left Over. Das Reading würde ich nicht korrigieren. Also,
nicht Reading, es ist Class Notes.
Class Notes, okay. Ich dachte, weil du sagtest Reading. Und dann dachte ich, ja, deswegen habe ich gedacht, okay, Class Notes, ja. Würde ich auch so sehen. Okay. Auf dem Weg dazu, um das alles zu eliminieren, ist es enorm wichtig, die Leerheit direkt zu sehen. Und denn erst durch diese Erfahrung können wir die Kraft und die Energie für eine Praxis aufbringen, die uns dazu bringt, Nirvana oder Nirvana Plus, ja, die Erleuchtung, zu erreichen. Das ist der Raketentreibstoff, der dazu führt, dass wir uns völlig verändern. Wir brauchen diese Kraft. Das intellektuelle Verständnis allein reicht nicht, um den fünften Pfad zu erreichen. Wir müssen erst Pfad 3 meistern. Danach hören wir auf, neue negative karmische Samen zu erzeugen. Und wir werden uns nicht mehr projizieren als jemand, der andere verletzt. Denn wir wissen genau, wie wir daraus resultierende Leiden für uns selber erschaffen. Und das ist die Übung auf dem vierten Pfad. Und auf dem vierten Pfad bereinigen wir auch unsere karmischen Samen aus endlos vielen vergangenen Leben. All die Prägungen durch Körper, Geist und Sprache sind in unserem Geist vorhanden. Und es gibt nur die zwei Möglichkeiten. Entweder ein Same reift und wir erfahren ihn direkt in einer Situation, oder wir bereinigen diesen Samen bzw. deaktivieren dieses Karma. Und das muss passieren, bevor wir die ein oder andere Erleuchtung erlangen.
Noch eine Frage zum vierten Pfad. Weil du sagst, es werden die negativen Samen aus dem vergangenen Leben auch bereinigt. Heißt das dann, dass so eine Person sich dann an die Leben alle erinnern kann und das genau zuordnen kann? Oder ist das gar nicht erforderlich?
Nicht unbedingt, nicht zwingend. Wir können mit den vier Kräften auch die Samen bereinigen, entweder die uns schon als negativ in unserer Welt in irgendeiner Form erscheinen oder auch die Samen bereinigen, von denen wir wissen, dass sie noch schlummern, dass sie da sind, aber die noch gar nicht gereift sind, ohne dass wir jetzt die direkte Ursache, den Zusammenhang herstellen müssen, zwingend. Das also muss nicht
nur
sein.
Anhand des Ergebnisses, was ich gerade erlebe, weiß ich, dass es so eine Tat gegeben haben muss und dann
genau. Genau, entweder anhand dieses Ergebnisses oder du kannst sogar noch einen Schritt vorhersagen. Ich weiß, dass ich in unzähligen Leben unzählige Handlungen gemacht habe, die zu einem negativen Ergebnis führen würden, wenn sie denn reifen. Und ich möchte mich auch um diese Samen kümmern und diese bereinigen. Das ist zum Beispiel auch etwas, warum man ins Retreat geht. Um sich um diese Schlummis zu kümmern. Okay. Angenommen, wir haben es geschafft. Wir haben die Leerheit direkt gesehen. Wir erschaffen nur noch heilsames Karma und haben alle unsere negativen Prägungen bereinigt. Und hier sitzen wir also mit unserem wunderbaren, brillanten, glückseligen Geist in diesem Körper, der altert, Schmerzen hat und stirbt. Das ist unser letzter negativer karmischer Same und das ist Nirvana mit einem Rest oder einem Überbleibsel. Erst wenn dieser Körper gestorben ist, erreichen wir den Zustand von Nirvana, in dem nichts mehr übrig ist. Das ist noch diese Unterscheidung.
Darf ich da eine Frage stellen?
Ja.
Hängen die zwei immer zusammen? Oder kann ich direkt ins Nirvana ohne Überbleibsel gehen?
Also du kannst auch, ja, du kannst auch direkt, dann lässt du deinen Körper hier. Der sitzt dann noch eine Weile, diese Geschichte gibt es von vielen Lamas, der bleibt hier und der Geist ist schon in andere Bereiche gegangen. Es gibt eine Unterscheidung zwischen, ich sitze hier und altere und sterbe, dieser Körper stirbt, also dieser normale Sterbeprozess. Oder zu sagen, okay, ich habe fertig hier, mein Körper bleibt hier und mein Geist verabschiedet sich in das Nirvana. Das ist ein Verlassen des Körpers, während das andere ein Sterben des Körpers ist.
Was passiert dann mit dem Körper?
Der stirbt dann auch. Aber das Bewusstsein geht nicht durch diesen Sterbeprozess. Es ist ja ein Bewusstsein, ja, das kennt ihr ja alle vom Lam Rim. Okay. Diese Möglichkeit gibt es auch.
Sind das die Geschichten von Lamas, die dann sehr lange noch sitzen?
Genau, oder Körper, ja genau, und auch nicht verwest oder genau, so, ne? Ja, genau.
Die dann so zusammenschrumpfen, sind das die?
Ja, was, also, ja, genau, ja, gibt es auch, habe ich auch gehört. Ja, genau.
Kann man sich auch zu Licht verwandeln, ohne zu sterben? Müsste ja eigentlich gehen.
Ja, genau. Kannst du. Aber du verlässt auf jeden Fall diesen Körper. Den nimmst du nicht mit, wenn du dich verwandelst. Ja, genau. Und das ist ja unser Ziel im Tantra. Okay, das ist eine Unterscheidung der unteren Hälfte der höchsten Schule, der Madhyamika Sva Tantrika. Nirvana mit einem Überrest, dem Körper, und Nirvana ohne Rest. Wenn wir einmal Nirvana erreicht haben, besteht keine Gefahr mehr, diesen Zustand zu verlassen. Weil wir diese Geistesgifte, die sich immer wieder selber erschaffen und verfestigen, endlich beseitigt haben.
Außer man geht dann für die Futterschaften.
Aber die Geistesgifte, ach so, natürlich, ja, klar. Du fällst, gut, muss man sagen, man fällt nicht mehr zurück in alte Zustände, in niedere Reiche. Ja, genau. Nach oben ist es noch offen. In der Geluk-Tradition neigen wir dazu, ja, die Dinge zu unterteilen und aufzulisten. Und so gibt es auch für Nirvana viele unterschiedliche Unterteilungen und Definitionen dieser Unterteilungen. Also, eine weitere Art von Nirvana ist zum Beispiel das Nirvana ohne zu verweilen. Und damit ist gemeint, dass die Person, die dieses Nirvana erreicht, weder im Reich des Leidens, in dem wir uns aufhalten, verweilt, noch im persönlichen Nirvana, der reinen Glückseligkeit, in der sich die Hinayana-Arhats aufhalten, verweilt. Also das Nirvana, ohne zu verweilen, ist das Nirvana eines völlig erleuchteten Wesens. Es verbleibt weder in Sansara noch im individuellen Nirvana, das auch extremer Friede genannt wird. So. Die große Frage ist also für uns jetzt, wie erreichen wir das Nirvana? Der erste Schritt ist, wir müssen die Meisterschaft erlangen im außerordentlichen Training der Weisheit. Und was ist damit gemeint? Was müssen wir verstehen? Die Leerheit, genau. Zu verstehen, dass nichts eine eigenständige Natur hat. Das ist die erste der drei Schulungen, durch die wir Nirvana erreichen können. Das außerordentliche Training der Weisheit. Das zweite. Dieses außerordentliche Training der Weisheit muss durchdrungen sein von Moral und meditativer Konzentration. Interessanterweise ist meditative Konzentration auch eine der Qualitäten eines Lehrers. Und eine Definition von Tsitsung Kapa ist, dass damit die permanent aufrecht erhaltende Konzentration gemeint ist, die sich auf ethisches Verhalten konzentriert und genau darauf achtet, kein Gelübde zu brechen oder negative Samen zu pflanzen. Es geht also um mehr als eine gute Meditationssitzung am Morgen. Es ist die Meisterschaft von Ethik und Konzentration. Das ist die zweite Schulung. Und der dritte Teil ist, dass wir uns an das gewöhnen müssen, was wir während der direkten Einsicht in die Leerheit gesehen haben. So. Nur durch diese drei Schulungen können wir Nirvana erreichen. Und alle drei beziehen sich auf die Leerheit. Also schauen wir uns noch mal genauer die Leerheit an. Die Leerheit ist eine Abwesenheit. Ein negativer Zustand im Sinne von etwas, das nicht da ist. Und das, was nicht da ist, ist ein, wie heißt das tibetisch? Gakchak. Um also die Leerheit tiefer zu verstehen, müssen wir verstehen, was das genau ist, was nicht da ist. Ein Gakcha. Ein Gakcha ist etwas, von dem wir denken, dass es da ist, das aber in Wirklichkeit nicht existiert. Und um etwas zu verneinen, müssen wir erst wissen, was es ist. Bevor wir jemanden beweisen können, dass kein Elefant in diesem Raum ist, müssen wir erstmal klären. Ich habe erstmal einen Blick schweifen lassen über die ganzen Tiergemälde, ob das auch das richtige Beispiel ist mit dem Elefanten. Ist es aber. Genau, also wir müssen erstmal klären, ob die Person weiß, was ein Elefant ist, sonst macht unser Beweis keinen Sinn. Ein Gakcha ist etwas, das aus sich selbst heraus existiert. Etwas, das von seiner eigenen Seite aus Identität ausstrahlt. Ich bin ein Stift. Etwas, das unabhängig von anderen Dingen existiert, ohne Ursache ohne Teile. Etwas, das unabhängig von anderen, von jemandem existiert, der es projiziert oder wahrnimmt. Ein dreiköpfiger lila Elefant in diesem Raum ist wie ein Gakcha. Er existiert nicht. Alle Dinge sind leer von einer eigenständigen Identität, von einer eigenen Natur. Und wir werden beweisen, dass alle Dinge frei sind von einer aus sich selbst heraus existierenden unabhängigen Identität. Das ist, was wir beweisen wollen. Dass sie frei sind von einer existierenden unabhängigen Identität. Und wir wollen nicht beweisen, dass sie nicht existieren würden. Darum geht es nicht. Und das Wort Gak bedeutet verneinen und Ja ist das Objekt. Dazu schauen wir uns nochmal an, wie wir normalerweise die Dinge wahrnehmen. Wir denken, dass ich, Silvia, hier sitze und meine Identität nach außen strahlt und ihr das wahrnimmt. Normalerweise nehmen wir unsere Welt so wahr. Der Stuhl ist von sich aus ein Stuhl und ich nehme diese Identität, die das Ding ausstrahlt, wahr. Ich habe meine fünf Sinne und durch diese nehme ich all die eigenständigen Dinge und Personen da draußen wahr. Ich registriere nur, was von außen auf mich einströmt. Das ist unsere normale Wahrnehmung der Welt. Und das ist genau das, was wir verneinen. Wir verneinen, dass die Objekte und Personen um uns herum eine eigenständige Natur haben. Und was wir damit meinen, ist, dass nichts unabhängig von anderen Dingen existiert. Wir sagen nicht, dass Dinge nicht existieren würden. Sie existieren ja. Aber sie existieren anders, als unsere Konditionierung uns das vorgibt. Sie existieren in Abhängigkeit. Und das ist eine wichtige Unterscheidung. Die Leerheit ist ein Negativ. Aber wir sagen nicht, dass es nichts da draußen gibt. Wie also existieren die Dinge in Wahrheit? Und die Antwort ist durch abhängiges Entstehen. Und das ist die positive Beschreibung davon, wie Dinge existieren. Die Dinge existieren in Abhängigkeit von ihren Teilen. Dinge existieren in Abhängigkeit von ihren Ursachen. Dinge existieren abhängig von unseren Konzepten und Wahrnehmungen. Das ist, wie die Dinge existieren. Dinge existieren nicht unabhängig davon.
Du bist jetzt gerade durch drei Schulen durchgegangen.
Ja, genau, genau. Die wir ja gestern auch besprochen hatten. Also, warum ist das wichtig für uns zu verstehen, wie Dinge existieren? Weil wir uns klar machen müssen, dass jede negative Reaktion, die wir auf etwas haben, darauf basiert, dass wir denken, die Dinge oder Menschen kommen von ihrer Seite. Wir denken, die nervige Nachbarin existiert aus sich selbst heraus. Und das tut sie nicht. Wenn wir das verinnerlichen können, auch in Momenten, in denen wir getriggert werden und es uns gelingt, diese Sichtweise aufrecht zu erhalten und entsprechend ruhig und freundlich zu reagieren, dann fangen wir an, uns zu befreien in Richtung Nirvana. Im Reading gibt es die Metapher von der Zaubershow im alten Indien. Der Zauberer wirft einen Stock auf den Boden und murmelt einen Zauberspruch und verstreut magischen Staub. Und dadurch sehen die Menschen um ihn herum den Stock als Pferd oder Kuh. Pferd, danke. Andere Menschen, die erst später dazu kommen, sehen das Tier nicht, weil sie nicht da waren, als der Zauber ausgesprochen wurde. Die Zuschauer sehen ein Pferd und glauben, dass ein Pferd da ist. Der Zauberer sieht ebenfalls ein Pferd, da der Zauber auch auf ihn wirkt. Aber er weiß, dass das Pferd nicht real ist. Und er glaubt auch nicht daran. Und die später gekommenen Zuschauer sehen weder ein Pferd, noch glauben sie, dass eines da ist. Okay, die Zuschauer entsprechen einem Menschen, der...
Normal ist.
Genau, der die Leerheit noch nicht direkt erfahren hat. Denn wir sehen die Dinge aus sich selbst heraus existieren und die normalen Menschen, wir jetzt nicht mehr, glauben auch, dass sie aus sich selbst heraus existieren. Der Zauberer entspricht...
Der ist auf dem Pfad der Gewöhnung.
Genau, also auf jeden Fall ein Bodhisattva, der die Leerheit direkt erfahren hat, genau. Der sich aber, wie du sagst, im Moment nicht in dieser direkten Erfahrung der Leerheit befindet. Ne? Weil er sieht ja das Pferd, auch wenn er nicht daran glaubt. Die Dinge erscheinen ihm immer noch als aus sich selbst heraus existierend, aber er glaubt nicht mehr an das, was er sieht. Und die später gekommenen entsprechend jemanden, der noch kein Buddha ist, der sich aber in der direkten Erfahrung der Leerheit befindet. Die Dinge erscheinen ihm nicht mehr als aus sich selbst heraus existierend und er glaubt zu diesem Zeitpunkt auch nicht mehr, dass sie aus sich selbst heraus existieren. Denn wir haben ja gesagt, die später kommen, sehen das Pferd nicht. Mhm. Wäre es ein Buddha, würde er ja beides sehen. Genau. Wir kommen immer wieder zu dem Punkt zurück, an dem wir sehen, wie wichtig es ist, die Leerheit direkt zu sehen. Und es gibt im Buddhismus zwei Arten von Menschen. Diejenigen, die die Leerheit noch nicht gesehen haben, werden als Kinder bezeichnet oder als gewöhnliche Menschen. Und das tibetische Wort ist Soso Kyewo. Soso heißt gewöhnlich und Kyewo Person. Und die andere Art von Personen heißt Jetop Changsen Pakpa. Pakpa ist tibetisch für Aja. Und Jetop Changsen Pakpa ist ein Bodhisattva, der die Leerheit direkt gesehen hat.
Quasi der Zauberer.
Ja, genau. Und um gute Samen zu sehen, hier jetzt auch nochmal der tibetische Begriff für den Praktizierenden, der gerade die Leerheit sieht. Tongni Gunsum Du Tokpai Lopa.
Der zu spät gekommene ist auch da ein Bodhisattva, aber ein höheres Level, oder?
In den Schriften wird er, weil das, weiß ich nicht, weil das eine Mahayana-Präsentation ist, als Bodhisattva bezeichnet. Jemand, der, also sie setzen voraus, dass wenn er die Leerheit direkt gesehen hat, schon voller Bodhicitta ist. Natürlich könnte auch jemand die Leerheit direkt sehen, der kein Bodhisattva ist. Was ist der Unterschied zwischen einem Arya und einem Arhat?
Der eine hat die direkte Erfahrung der Leerheit gehabt und der andere ist in Nirvana.
Genau. Genau. Und der Hauptunterschied zwischen einem Arhat und einem Buddha?
Der Arhat hat keine Geistesgifte mehr und lebt in vollkommener Glückseligkeit.
Aber das ist kein Unterschied zum Buddha.
Ja, genau.
Das ist der Hauptunterschied. Genau.
Nochmal, der Hauptunterschied, bitte.
Dass der Buddha alle Hindernisse zur Allwissenheit aufgelöst hat. In der Präsentation von der Prasangika-Schule. Ah, okay. Der Arya hat die Leerheit direkt gesehen, also den dritten Pfad erreicht, während der Arhat bereits Nirvana erreicht hat.
Super, danke.
Also wir würden das dann nie in Arhat treffen, weil der ja im Nirvana sitzt.
Genau, wie gesagt, bis...
Aber es gibt ja Arhats, die dann wieder rauskommen.
Genau, ja, genau.
Sich dran erinnern.
Und sich dran erinnern, ja, genau.
Und was führt von einem Arhat zum Buddha?
Venerable Phil. Also wirklich die Antwort, die ich gelernt habe, und zwar auch wirklich von ihm, von Venerable Phil, ist, die sitzen so lange in ihrem persönlichen Paradies, bis ein Buddha vorbeikommt und sagt, komm, du merkst doch, da ist noch was. Da ist noch was zu tun. Ja. Gut. Der Beweis der Leerheit. Und nochmal ganz wichtig zu wiederholen. Dinge existieren. Sie existieren nur nicht auf die Weise, von der wir glauben oder geglaubt haben, dass sie existieren. Das ist die Botschaft der Leerheit an uns. Die Dinge sind leer von der Art und Weise, in der wir glauben, dass sie existieren. Und jetzt besprechen wir einen von vielen Beweisen für die Leerheit, nämlich die Leerheit von einem oder vielen. Und jetzt, ihr Lieben, ist es 10:50 und deshalb würde ich vorschlagen, alle Fragen zurückzustellen, und wir gehen jetzt einmal durch diesen Beweis durch. Weil ich weiß jetzt nicht, wie es mit den Leuten da draußen ist, ob die vielleicht relativ pünktlich aufhören müssen. In der buddhistischen Beweisführung gibt es ein Schema. 3 oder 4 Elemente müssen vorhanden sein. Erstens die Basis, das Thema, über das wir sprechen. Zweitens die Behauptung einer Charakteristik oder Eigenschaft. Drittens die Begründung für diese Behauptung und gegebenenfalls noch ein Beispiel. Das muss aber nicht zwingend sein. Ein Beispiel für diese Art der buddhistischen Beweisführung ist: Betrachten wir die Sonne oder nehmen wir die Sonne als Thema. Das ist die Basis unserer Beweisführung. Zweitens, jetzt kommt die Behauptung, die Sonne ist nicht blau. Und als drittes kommt die Begründung, weil sie gelb ist. Und in diesem Fall brauchen wir kein Beispiel, weil alle wissen, nehme ich an, dass die Sonne gelb ist. Nun gibt es noch einige Gegebenheiten, die die verschiedenen Elemente erfüllen müssen. Zum einen, die Person, mit der wir debattieren, muss mit allen 4 Elementen einverstanden sein. Wir dürfen also nur Argumente anführen, die unser Gegenüber kennt und akzeptiert. Die Person muss die Sonne kennen, akzeptieren, dass Gelb und Blau nicht gleichzeitig existieren können als Sonnenfarbe, und auch damit einverstanden sein, wie wir die einzelnen Bestandteile zu einer Schlussfolgerung zusammenbringen. Das ist das eine, was erfüllt werden muss. Und das andere ist, dass bestimmte Regeln zwischen den Elementen eingehalten werden müssen. Zwischen 1 und 3, also Basis und Begründung, muss eine gültige Verbindung bestehen. Die Sonne ist gelb. Zwei und drei müssen korrekt sein. Also, Behauptung und Begründung müssen stichhaltig sein. Die Sonne ist nicht blau, die Sonne ist gelb. Wenn drei, also die Begründung, stimmt, dann muss auch zwei die Behauptung stimmen. Die Sonne ist gelb, die Sonne ist nicht blau. Wenn zwei, also die Behauptung, nicht stimmt, muss auch drei die Begründung falsch sein. Unsere Behauptung war, die Sonne ist nicht blau. Wenn das nicht stimmt, müssten wir sagen, die Sonne ist blau. Und dann kann die Sonne natürlich nicht gelb sein. So, und außerdem muss jedes einzelne Argument akzeptabel sein. Und damit werden wir jetzt schnell mal beweisen, dass alles im Universum leer ist. Diese Beweisführung heißt die Leerheit von einem oder vielen. Und unsere Basis dafür sind die drei Arten von Wissen. Also, die Basis. Nehmen wir die drei Arten von Wissen. Falls ihr das ist, zwar nicht wichtig, aber falls ihr es wissen wollt, das ist grundlegendes Wissen, Wissen des Pfades und das Wissen um alle Dinge. Das sind die drei Arten des Wissens. Grundlegendes Wissen, Wissen des Pfades und das Wissen um alle Dinge. Okay, die Basis. Nehmen wir die drei Arten von Wissen. Nummer eins. Zweiter Schritt in unserer Beweisführung. Die Behauptung. Die drei Arten von Wissen existieren nicht real. Das heißt, nicht selbstexistent. Das ist unsere Behauptung. Die drei Arten von Wissen existieren nicht real. Die Begründung. Dritter Schritt. Weil sie existieren weder als einzelnes Objekt, das real existiert, noch als mehrere Objekte, die real existieren. Real heißt aus sich selbst heraus existierend, mit eigener Natur. Basis. Nehmen wir die drei Arten von Wissen. Behauptung. Die drei Arten von Wissen existieren nicht real. Begründung, weil sie existieren weder als einzelnes Objekt, das real existiert, noch als mehrere Objekte, die real existieren. Vier, hier haben wir ein Beispiel. Zum Beispiel, sie sind wie eine Reflexion in einem Spiegel. Zu Hause in Ruhe könnt ihr nochmal die Beziehung zwischen den einzelnen Statements überprüfen. Das machen wir jetzt aus Zeitgründen nicht, aber die stimmen so wie angeführt. Das heißt, wenn wir beweisen, dass etwas nicht als eines existiert, dann kann es auch nicht als viele existieren. Wenn ein einzelnes Objekt nicht selbst existent sein kann, dann können logischerweise auch mehrere dieser Objekte nicht aus sich selbst heraus existieren. Gut, eigentlich müssten wir jetzt einmal irgendwas machen zum Aufwachen, ja? Einmal vielleicht tief atmen. Drei tiefe Atemzüge. damit unsere Hirne wieder so richtig schön mit Sauerstoff versorgt werden. Genau, und einmal genau dehnen und strecken. Geshe-la würde jetzt wahrscheinlich die Klimaanlage auf 16 Grad, 12 Grad drehen. Genau. Haben wir zum Glück hier nicht. Also nochmal. Das heißt, wenn wir beweisen, dass etwas nicht als eines existiert, dann kann es auch nicht als viele existieren. Logisch. Wenn ein einzelnes Objekt nicht selbst existent sein kann, dann können logischerweise auch mehrere dieser Objekte nicht aus sich selbst heraus existieren. Im nächsten Schritt müssen wir also beweisen, dass das eine Ding nicht real ist. Marianne ist noch voll wach. Danke. Und hier sagen wir, dass wenn wir beweisen können, dass nichts selbst existent ist, dann schließt das auch eines oder viele Objekte mit ein. Wir kommen also hier von einer anderen Seite. Wir beweisen, dass überhaupt gar nichts real ist. Also im Sinne von aus sich selbst heraus existieren. Also schauen wir uns alle existierenden Objekte an und unterteilen sie in bestimmte Kategorien. Alle Objekte sind unterteilt in sich verändernde Dinge, das ist richtig spannend, und sich unverändernde oder unveränderliche Dinge. Also sich verändernde Dinge und unveränderliche Dinge heißt es. Die veränderlichen Dinge können weiter unterteilt werden in physische Objekte, die sich verändern, ja, Körper, und geistige Objekte, zum Beispiel Gedanken. Die physischen Objekte können weiter unterteilt werden in grobe physische Dinge und subtile physische Dinge. Man bräuchte eigentlich hier eine Tafel, um das wirklich gut zu zeigen, aber
in den Glasnotes,
genau, ja, genau. Also, wir haben verändernde und sich nicht unveränderliche Dinge. Das ist die erste Einteilung. Dann die veränderlichen Dinge werden weiter unterteilt in physische Objekte und geistige Dinge. Und die physischen Objekte können weiter unterteilt werden in grobe physische Dinge und subtile physische Dinge. Unsere Position hier ist, dass wir sagen, wenn etwas Teile hat, dann kann es nicht als ein Objekt existieren. Denn nichts kann gleichzeitig ein Objekt und mehrere Objekte sein. Das geht nicht. Also sobald etwas Teile hat, kann es nicht als ein Objekt existieren. Und deshalb müssen wir beweisen, dass alle Dinge Teile haben. Und wenn wir beweisen können, dass alle Dinge Teile haben, dann beweisen wir gleichzeitig, dass nichts unabhängig von seinen Teilen existieren kann. Als ein Objekt. Das ist die Erklärung zu unserem ersten Beweis. Okay.
Was sagtest du, wir müssen also beweisen? Holen,
ab wann? Also wir müssen beweisen, dass alle Dinge Teile haben. Ja. So, Fakt. Das ist unser Ansatz. Und wenn wir beweisen können, wenn wir genau das beweisen können, dass alle Objekte Teile haben, dann beweisen wir gleichzeitig, dass es nichts gibt, das unabhängig von seinen Teilen existieren kann.
Die Autoheit.
Bitte?
Die Autoheit. Also das Beispiel mit dem Auto, wenn man das zerlegt in die ganz vielen Teile.
Okay, ja, okay, genau. So. Also, Wir beweisen gleichzeitig damit, dass nichts unabhängig von seinen Teilen als ein Objekt existiert. Das ist die Erklärung zu unserem ersten Beweis. Wie können wir beweisen, dass grobe physische Objekte Teile haben? Müssen wir uns nur umschauen, ne? Genau. Also, meine Hand hat Finger und mein Finger hat Nagel und Gelenke und Haut und Sehnen. Mein Nagel wiederum hat einen Mond und er hat einen Teil, der mit der Haut verwachsen ist und einen Teil, der die Haut nicht berührt. Okay, wir beweisen, dass etwas nicht als ein Objekt existieren kann, selbst existierend, unabhängig von seinen Teilen. Es kann nicht ein Objekt sein, außer es hätte keine Teile. Hätte es keine Teile, könnte es ein Objekt sein. Aber wir sehen, grobe physische Objekte haben Teile. Jetzt kommen wir zu den subtilen physischen Dingen. Zum Beispiel Atome. Kann es sein, dass Atome keine Teile haben? Nein. Atome haben Teile. Jedes Atom hat eine rechte und eine linke Seite, ein oben und ein unten. Wenn wir zwei Atome haben und diese sich berühren, dann müssen die Atome Teile haben, nämlich den Teil, der ein anderes Atom berührt und den Teil, der kein anderes Atom berührt. Okay. Wenn die subtilen physischen Objekte keine Teile hätten, dann könnten sie sich nie berühren. Und alles wäre eine Masse, die niemals etwas berührt. Also haben auch die subtilen physischen Dinge Teile. Wir können dann später nochmal darüber diskutieren. Bei Uda Radatz. Da regt sich der Widerspruch im Geist. Aber ich bin fein raus. Ich habe gesagt, Fragen später. Jetzt bleiben uns noch die geistigen Dinge. Hat unser Geistesstrom Teile? Ja. Ne? Wir haben einen Moment Bewusstsein, der zum nächsten Bewusstseinsmoment führt. Okay, dann bleiben uns noch die unveränderlichen Dinge. Zwei Beispiele dafür sind der leere Raum, genau, und die Leerheit, Elke, genau. Haben diese Dinge Teile? Haben wir gestern eigentlich schon etabliert, ja? Leerer Raum hat Teile, ja, Norden, Süden, Osten, Westen. Hat die Leerheit Teile? Ja. Jedes einzelne Ding besitzt Leerheit. Der Stuhl, ein Stift, Harald, das sind die Teile von Leerheit. Das bedeutet, dass wir bewiesen haben, in ungefähr 5 Minuten, dass alle Objekte, die es gibt, Teile haben und deshalb keine unabhängige Natur. Und um den Kreis zu schließen, haben wir damit bewiesen, dass auch viele Objekte nicht aus sich selbst heraus unabhängig existieren können. Aber natürlich ist der wesentliche Punkt dabei zu verstehen, wie uns die Leerheit in unserem Leben weiterbringt. Und die Essenz dessen ist, dass wir, selbst wenn uns jemand verletzt, nicht auf negative Weise reagieren. Und dass wir uns alle Mühe geben, positive Prägungen zu schaffen durch unsere Gedanken, Worte und Handlungen. Die Leerheit ist die Basis für uns, unsere negativen Handlungen zu stoppen. Leerheit und Ethik. gehören zusammen. Wenn wir verstehen, dass die Person, über die wir uns ärgern, nur aus Teilen und Ursachen und unseren Konzepten besteht, dann können wir das Wissen nutzen und anders reagieren. Okay. Eine Hausaufgabenfrage ist, warum ist es wahr, dass etwas, wenn es Teile hat, nicht ein Ding sein kann, das wirklich existiert? Das ist die Hausaufgabenfrage. Müsst ihr jetzt nicht aufschreiben, müsst ihr nur noch einmal vielleicht hören. Also warum ist es wahr, dass etwas, wenn es Teile hat, nicht ein Ding sein kann, das wirklich existiert? Und für die komplette Antwort müssen wir jetzt noch besprechen, wie wir Dinge wahrnehmen. Wenn ihr den Stift in eurer Hand anschaut, ganz bewusst anschaut und versucht einmal zu beobachten, was ihr eigentlich seht, wie ihr diesen Stift seht, wie ihr ihn wahrnehmt. Also, wir sind uns einig, dass wir einen Stift in der Hand halten. Ah, den habe ich nicht gesehen. Super. Genau, wir sind uns einig. Tatsächlich können wir aber keinen Stift sehen. Denn wir können den Stift nicht sehen, wenn wir nicht auf den oberen Teil des Stiftes schauen. Oder uns auf den unteren Teil des Stifts fokussieren oder auf den vorderen Teil oder auf den rechten oberen Teil und so weiter. Unser Auge funktioniert so, dass es sich immer auf einen Bereich fokussiert. Wir können nicht den Stift als Gesamtheit sehen, ohne auf die Teile des Stifts zu schauen. So funktioniert unser Sehen. Aber während wir auf die Teile des Stifts schauen, ist es unmöglich, den Stift in seiner Gesamtheit zu sehen. Wir können zum Beispiel auch niemals die hintere Hälfte von etwas sehen, die hintere Hälfte dieses Stifts sehen. Das, was wir denken, dass wir tun, ist gar nicht möglich. Und es ist unmöglich, auf diese Weise tatsächlich Stift zu sehen. Der Punkt ist, was wir denken, dass wir tun, ist so nicht möglich. Denn um den Stift zu sehen, müssen wir auf seine einzelnen Teile schauen. Unser Blick wandert von Seite zu Seite, von oben nach unten. Wir denken, wir sehen Stift, doch in Wirklichkeit sehen wir Teile, Farben und Formen. Wir sehen Hinweise auf ein Objekt. Deshalb könnte die Hausaufgabenantwort in etwa so lauten. Wenn wir sagen, dass etwas wirklich existiert, meinen wir, dass es unabhängig von seinen Teilen existiert. Aber das kann niemals der Fall sein. Denn wir nehmen ein Objekt nur dadurch wahr, dass wir seine Teile wahrnehmen. Und das ist das, was Christa vorhin eingeworfen hat mit dem Auto. Unser Auge springt von einem Hauptmerkmal des Objekts zum anderen und dann organisiert unser Geist diese Informationen zu einem Gesamtobjekt. Also unser Auge springt von einem Hauptmerkmal des Objekts zum anderen und unser Geist, das ist das Wichtige, organisiert diese Informationen zu einem Gesamtobjekt. Kein Objekt kann auf andere Art existieren und daher kann kein Objekt wirklich existieren. Und schließlich noch ein letzter Punkt und dann machen wir Pause. Dann gibt es, glaube ich, ein wunderbares Mittagessen. Zumindest hier in Kadolsburg.
Sind alle eingeladen?
Die Hausaufgabenfrage lautet: Im Abschnitt des Kommentars, der als Text von Maitreya bekannt ist, behauptet ein Debattierender, dass der Geisteszustand von Maitreya nicht danach strebt, seine eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Daher hätte er das Ornament der Erkenntnis nur zum Wohle anderer geschrieben. Vielleicht nimmt der Debattierende an, dass Maitreya bereits ein Buddha ist. Und welchen Fehler macht er, wenn er das annimmt? Wer erinnert sich? Barbara bestimmt. Oder hier, Brigitte.
Ich glaube, da war was mit verschiedenen Schulen.
Ja, ja, Schulen. Ja, genau, ja, genau. Die offenen und die geheimen Lehren werden gemischt. Genau. In den geheimen Lehren wird nämlich Maitreya bereits als vollständig erleuchtetes Wesen betrachtet. Und in den offenen Lehren ist er das noch nicht. Genau. Genau. Und in einer Präsentation der offenen Lehren sollte man nicht die geheimen Lehren einfließen lassen, die ausschließlich für besonders geeignete Schüler bestimmt sind. Die offenen Lehren sind auch als geteilter Weg bekannt. Also sie werden von dem Praktizierenden der offenen und der geheimen Lehren geteilt. Aber die geheimen Lehren nennt man nicht geteilter Weg, da sie ausschließlich den Praktizierenden auf dem tantrischen Pfad gelehrt werden. Und immer wieder kommen wir auf Tantra zu sprechen und deshalb müssen wir jetzt auch wissen, welche Voraussetzungen es braucht, damit Tantra funktionieren kann. Und Meister Dharmakirti sagt in seinem Text zu buddhistischer Logik, dass es dafür zwei Elemente braucht. Die Person, die das Tantra lehrt, muss außergewöhnliche spirituelle Fähigkeiten aufweisen. Und die Person, die das Tantra praktiziert, muss ein sehr reines ethisches Leben führen. Wir werden sonst keinen positiven Effekt erzielen. Wenn wir nicht achtsam sind und unsere Gelübde halten oder sie gar nicht mehr kennen, werden die Mantren keine Wirkung haben. Denn auch ein Mantra hat keine eigene Natur, keine selbstexistierende Macht. Die Person, die es rezitiert, muss ein reines Leben führen, damit es wirken kann. Jetzt haben wir es geschafft für heute. Morgen, für heute Morgen. Dörte. Lass dir Zeit.
Sashi Chukshin Metoktam Lira Limshin Degen Padi Samye Shundu Mikte Urvagi Drukunam Dakshin Lachupasho Idam Dampa Gumi Trupa
In der nächsten Klasse machen wir weiter mit Kurs 3 dann. Du hast eine Stunde. Reicht uns das?
Ja?
Ja. Okay, gut.
Also in eine Stunde wieder.
Ich hoffe, das ist auch für die Onliner okay.
Ja.